Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Marcin Radomski, ze mną jest Aleksander Knitz z Berlina. Ja jestem z Warszawy i będę mówił po polsku, więc proszę dla niemieckich kolegów, aby włączyli tłumaczenie. Będziemy dzisiaj rozmawiali, tak jak Państwo widzieli w programie, o temacie dziennikarstwa online, smartfon jako newsroom. Ja na początek powiem kilka krótkich słów na temat historii, tak, przedstawię historię dziennikarstwa online w bardzo krótkich słowach i później przejdę do przykładów. Myślę, że skupimy się też na social mediach. Ja mam zamiar powiedzieć kilka słów o Facebooku. Natomiast Aleksander będzie mówił o YouTubie jako platformie, która teraz jest coraz bardziej popularna. Ja jestem dziennikarzem, który głównie zajmuje się filmem i pisze o filmie dla różnych mediów w Warszawie, między innymi dla Gazety Wyborczej, dla Onetu, Stowarzyszenia Filmowców Polskich, z którym jestem zawodowo związany. Więc będzie też kilka przykładów krótkich filmów wideo, ponieważ jakby wydaje mi się, że ta forma też jest interesująca i oczywiście w temacie, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali. Przewidujemy dyskusję po naszych prezentacjach. Chcielibyśmy, żeby to była dłuższa dyskusja niż wczoraj, więc chciałbym, żeby też Państwo się włączyli. Jeżeli będą mieli jakieś pytania, uwagi, to zachęcamy do rozmowy z nami. No więc myślę, że możemy przejść już do głównego tematu. Jak Państwo wiedzą, internet zmienił całkowicie funkcjonowanie branży medialnej. Pojawiły się nowe wyzwania, ale też dużo nowych możliwości. I dziennikarze wciąż uczą się tych nowych narzędzi, które dostali w cyfrowej erze i cyfrowej rewolucji. I chciałem tutaj przywołać taki cytat amerykańskiego badacza internetu, Nicholasa Carra, autora słynnej książki Płytki umysł, który mówi: wyobraź sobie połączenie gazety, telewizora, radia, skrzynki pocztowej, albumu ze zdjęciami, biblioteki publicznej oraz imprezy, w której biorą udział wszyscy twoi znajomi. I możemy zmieścić to w jednym niewielkim przedmiocie. I tym przedmiotem jest dokładnie smartfon, który każdy ma w swojej kieszeni. Nic dziwnego, usprawiedliwia Carr, że nie można się od niego oderwać. Oferta smartfona przerasta wszystko, co dotąd znaliśmy. Specjalizujący się w tym temacie amerykański psycholog Adrian Ward mówi wręcz o superbodźcowaniu. Smartfon hakuje naszą uwagę, ilekroć otrzyma do niej dostęp. Inny badacz mówi, że rynku medialnego Nicholas Harris porównuje zamysł smartfonów do działania jednorękiego bandyty. Ilekroć sięgam po telefon, wchodzę do gry, zastanawiam się, co tym razem dostanę. Więc smartfon zmienił nasze postrzeganie dziennikarstwa, ale też postrzeganie mediów i dostępu do mediów. I chciałem tutaj na początek przedstawić Państwu taki krótki film, How mobile consumption changed the...
You have to be willing to embrace change. You can't be fearful of it. You can't run away from it. You can't hide from it. It's going to happen, and you need, if you're going to survive and thrive, you've got to embrace it.
You can no longer assume that people are coming to you. You have to go out and get them.
You can't just say this stuff that's out on social media that's getting retweeted and shared all over the place doesn't exist. You have to acknowledge it.
News organizations have to be prepared that their homepages are less important. People are using, they're using Facebook as a homepage. They're using Twitter as their own homepage. Those news streams are their portals into the world of information.
You have to think about, like, are people going to read this story on Twitter? Are they going to read it on Facebook? Are they going to read it on mobile? All of those things are just really, just have to be part of the thought process.
You're on your phone, you don't have a heck of a lot of time to consume content on that device. Most of the really amazing journalism that's done is done at places like The Journal and at The Times. But if you look at a lot of the articles that are traditionally written, they just take what's in a newspaper on the web and then shove it into a mobile device. You have to really figure out what's different here. What makes this not like a web page? What makes this not like an iPad?
If we do a 2,000-word story, and if somebody is only going to consume it on an iPhone, that we have to think of very different ways to engage them. And I think that is where there's a little bit of a disconnect between newsrooms who are so focused on the journalism only without worrying about the experience.
It kind of takes a culture change and a shift in the newsroom. How do I take this story that's printed in the paper, on the website, and make it really useful for someone who's on their phone? I think the newsroom itself has to take that information and synthesize it in a different way and produce it into a different format.
We get a lot of traffic from mobile. Everything we do, our CMS and our front-facing publishing system, you know, is optimized for mobile.
Imagine half your readers, their only experience with your journalism is going to be on a 3 or a 7-inch device. And if we don't do smart, engaging presentation and packaging and rethinking our journalism a little bit for those platforms, we risk losing them to the likes of Circa or Flipboard or the others who are kind of focusing on user experience and engagement a lot more. We have great content, but that's not going to be enough to, I think, succeed in this business.
The world is awash with sources of information, some of them of, you know, questionable reliability. I still think that there is great value to thoughtful observation, thoughtful analysis, and, you know, good old-fashioned reporting.
Tutaj mieliśmy krótką prezentację tego, co sądzą dziennikarze i badacze o zmieniającej się kulturze w ogóle społeczności i internetowej i całej kultury cyfrowej dzisiaj. Więc tak jak już wcześniej powiedziałem, to jeszcze kilka lat temu można było mówić o dziennikarstwie plecakowym, czyli takim backpack journalism, gdzie podręczny newsroom mieścił się w torbie, ale trzeba było mieć kilka, czy plecaku, ale trzeba mieć kilka urządzeń. Czyli aparat fotograficzny i inne urządzenia jak laptop czy oprogramowanie do jego edycji. A teraz obecnie mówimy o dziennikarstwie smartfonowym. Niektórzy nawet określają to dziennikarstwem selfie, czyli takim, w którym wszystko mamy w jednym urządzeniu, czyli zbieramy materiały, możemy nagrywać i wszystko później edytować w jednym urządzeniu. Myślę, że teraz muszę wrócić do prezentacji i chciałbym, właśnie tutaj jest wyjaśnienie Mobile Journalism or MOJO, tak też ono jest określane dzisiaj, czyli dziennikarstwo smartfonowe, w którym reporterzy używają przenośnych urządzeń elektronicznych z łącznością sieciową do zbierania, edytowania i rozpowszechniania wiadomości do swoich odbiorców w internecie. Tacy reporterzy właśnie zwani są często MOJO, korzystają ze smartfonów lub tabletów. I krótko chciałbym przedstawić tutaj trzy fakty dla lepszego zrozumienia dziennikarstwa smartfonowego. Więc w 1925 roku prasa drukowana i Leica przedstawiły właśnie zaproponowały małą kamerę 35 mm, zaprojektowaną w 1913 roku przez Oskara Barnaka, właśnie w niemieckiej firmie Lenz, i była nie tylko wielką innowacją technologiczną, ale także reprezentowała rewolucję pojęciową, która zmieniła fotoreportaż XX wieku. Leica dała fotografom i reporterom swobodę ruchu, umożliwiała im odłączenie się od ciężkiego sprzętu w studiu i wyjście na zewnątrz. Jak Państwo pewnie kojarzą, pracę fotoreporterów takich jak Robert Capa czy Henri Cartier-Bresson. Później 1953 rok, czyli pojawiły się pierwsze testy telewizyjne. Sprzęt nagrywający był duży i ciężki i mógł być używany tylko w studiach i na specjalnych zestawach, w wielkich ciężarówkach był przewożony i tylko używany do informowania o dużych wydarzeniach, jak na przykład koronacja Elżbiety II w 1953 roku. Teraz można by było porównać to z tym, co działo się kilka tygodni temu, czyli ze ślubem księcia Harry'ego i Meghan Merkel, które były, jak wiedzą Państwo, można było włączyć telewizor i w każdej stacji telewizyjnej były te wydarzenia transmitowane, ale głównie wszystkie działania przeniosły się do social mediów i cały świat, można powiedzieć, żył ślubem królewskim tej pary w zupełnie inny sposób było one transmitowane niż jeszcze właśnie w latach 50. No i 2017 rok, pojawienie się iPhone'a i zmiana w postrzeganiu internetu. W latach 90. internet zaczął gromadzić olbrzymią ilość informacji i głównie od tamtego czasu dowiadujemy się o tym, co dzieje się na świecie właśnie z tego medium. I myślę, że to by właśnie było, jeżeli chodzi o taką krótką historię, na tyle. Ja Państwu teraz daję kilka takich podstawowych informacji, a później przejdę do konkretnych przykładów i Aleksander też będzie mówił trochę więcej. Teraz chciałbym trochę praktycznie spojrzeć na smartfony i odpowiedzieć na pytanie, ile użytecznych dla dziennikarza sprzętów i funkcji zmieści się w smartfonie. Policzmy. Tak jak już wcześniej mówiłem, znajduje się tam aparat i kamera, dyktafon, komputer dostępem do internetu, kalendarz, edytor tekstu, zdjęć i wideo, poczta elektroniczna, podręczne archiwum, komunikator, serwisy informacyjne, mapy, GPS, radio, telewizor, słownik, skaner, praktycznie wszystko. O czym jeszcze zapomniałem, no właśnie, że jeszcze jest to podstawowa funkcja, czyli telefon. Brzmi to bardzo efektownie, ale czy to jest efektywne? Co powinniśmy wiedzieć, by zmienić przeciętny smartfon w uniwersalne narzędzie pracy dziennikarskiej, które zwiększy wydajność reportera i pozwoli wzbogacić zbierane przez niego informacje o dobre zdjęcia, nagrania i wideo, w tym relacje na żywo? Myślę, że możemy zacząć od samego sprzętu. Dobrej jakości smartfon, niezależnie od tego, czy oparty jest na systemie Android czy iOS, nie jest projektowany jako profesjonalne narzędzie. Można go jednak ulepszyć za pomocą dodatkowego sprzętu i programowania. Pierwsza oczywiście jest sprawa to obudowa. Jeżeli chcemy, żeby sprzęt wytrzymał trudne warunki pracy, powinniśmy zapewnić mu etui i jakieś chroniące go przed upadkiem, czy wilgocią, czy kurzem opakowanie. Jeżeli chcielibyśmy używać smartfona głównie do nagrań, warto by wyposażyć go w zewnętrzny mikrofon. I tutaj miałem tutaj zdjęcie oczywiście, o na przykład taki, z osłoną przeciwwiatrową gąbką oraz zmienić standardowe oprogramowanie zainstalowane dla funkcji smartfona. I oczywiście wybór tych aplikacji, takich, które mogłyby też zapewnić funkcję dyktafonu, jest duży. Dla samych iPhone'ów mamy kilkanaście darmowych aplikacji. Na przykład Recorder Pro, Quick Voice Recorder. Każda z nich ma trochę więcej funkcji niż ten standardowy dyktafon, który dostajemy w pakiecie z zestawem operacyjnym telefonu. Bardzo przydatne są też aplikacje oczywiście do nagrawania rozmów telefonicznych, które też łatwo możemy znaleźć w internecie, Record My Call na przykład, obie są darmowe, podobnie jak większość prostych aplikacji do sporządzania notatek głosowych. I też podobnie jest w przypadku audio, warto wymienić standardowe aplikacje służące do robienia zdjęć, Camera Plus, Photo Toaster JR, czy kamera Zoom. Każda z nich oferuje lepsze możliwości przetestowania obrazu, co oznacza możliwość robienia zdjęć czy kręcenia wideo, na przykład przy gorszym oświetleniu. Przydatne są oczywiście też aplikacje służące do montażu, bo jeżeli mówimy tutaj o tym dziennikarstwie smartfonowym, to od razu myślimy sobie o materiale, który powstaje na smartfonie i tam też jest edytowany. Więc warto zastanowić się nad wyborem dobrego programu do edycji. Na przykład Andromedio Video Editor. Tutaj Państwo mają je wypisane, jeżeli kogoś by to interesowało, aby zapamiętać nazwy tych aplikacji. I niektóre z nich oferują także przechowywanie wideo od razu w tak zwanej chmurze, czyli bezpośrednio możemy je później przesłać dalej. Warto też zadbać o oprogramowanie umożliwiające dokładne opisywanie takich fotografii i ich wyszukiwanie. I tych właśnie aplikacji jest dużo. Ja tutaj przedstawiłem tylko kilka takich podstawowych i myślę, że warto by było też chwilę się zastanowić nad w tej chwili samym podejściem programistów i całego rynku internetowego, którzy doskonale rozumieją, jak działa ludzki umysł i za pomocą swojego oprogramowania potrafią skłonić nas do postępowania w pożądany przez niego sposób. I możemy spojrzeć tutaj na te aplikacje. Pewnie część z Państwa kojarzy aplikacje, które tutaj wymieniłem i w ostatnim czasie one uległy, ich ikony uległy zmianie, to znaczy wielkie koncerny z Doliny Krzemowej, na przykład na czele z Google czy Facebookiem, coraz częściej sięgają po neuronaukę, aby sprawdzić, jak mózg użytkownika reaguje na wyświetlane w aplikacjach komunikaty w zależności od koloru danej ikonki czy przycisku. I tak na przykład było w przypadku Instagramu. Ta ikona wcześniej była nie była tak kolorowa, jak jest teraz, ponieważ w wyniku tej rewolucji medialnej producenci uznali, że należałoby ten wygląd tej ikony zmienić, aby przyciągnąć nowych użytkowników. Co jest też ciekawe, że jakby każda z tych kwestii jest szeroko dyskutowana przez producentów, ale jak my tutaj wcześniej rozmawialiśmy i też się zgadzamy z Aleksandrem, ten rynek medialny bardzo się zmienia i też wszyscy producenci też muszą się do niego dostosować. Ja chciałbym teraz pokazać taki krótki film.
I can't stop looking at my phone, but I'm not alone.
It's not you, phones are designed to be addicted. Dotyczący właśnie tych aplikacji i podejścia producentów do zmieniającego się rynku i
over 2.5 billion people have smartphones now, and a lot of them are having a hard time putting them down.
There's a new app that aims to curb phone addiction.
Addiction is money.
Are we a nation of smartphone addicts?
The problem is our devices are designed to keep us engaged. They're intentionally addicting. But if you understand the tricks that grab your attention, you can learn to have a healthier relationship with your phone.
I think we're living inside of 2 billion Truman shows. Where, you know, Truman Show, you know, you wake up and everything is sort of coordinated just for you and you usually don't even realize it. But it's coordinating just to entertain you or just to engage you.
That's Tristan Harris. He worked as Google's design ethicist, and now he runs a nonprofit initiative called Time Well Spent, advocating for awareness of how tech companies profit off of users' attention.
It's not designed to help us. It's just designed to keep us hooked.
So I handed him my phone and asked him how he'd fix it. It starts with turning off all notifications, except for when a real human is trying to reach you. When you get a call, a text, or a message, it's usually because another person wants to communicate with you. But a lot of today's apps simulate the feeling of that kind of social interaction to get you to spend more time on their platform. If Facebook sends you a push notification that a friend is interested in an event near you, they're essentially acting like a puppet master, leveraging your desire for social connection so that you use the app more. But notifications didn't always work like this. When push notifications were first introduced for email on BlackBerries in 2003, they were actually seen as a way for you to check your phone less. You could easily see emails as they came in, so you didn't have to repeatedly open your phone to refresh an inbox. But today you can get notifications from any app on your phone. So every time you check it, you get this grab bag of notifications that can make you feel a broad variety of emotions.
If it wasn't random, if it was predictably bad or predictably good, then you would not get addicted. The predictability would take out the addictiveness.
That's the same logic behind slot machines. And it's effective. Slot machines make more money in the US than baseball, movies, and theme parks combined. And they become addicting about 3 to 4 times faster than other kinds of gambling. Some apps even replicate the process of pulling a slot machine lever with the pull to refresh feature. That's a conscious design choice. Those apps are usually capable of continuously updating content, but the pull action provides an addicting illusion of control over that process. In the future, we might see healthier ways of delivering notifications. Research shows that bundling notifications, where phones deliver a batch of updates at set times, reduces user stress. Then, you have to grayscale your screen. The easiest way to attract your eye's attention on a screen is through color. Human eyes are sensitive to warm colors. In eye tracking tests like this one, they gravitate particularly to bright red. That's why so many apps have redesigned their icons to be brighter, bolder, and warmer over the years. It's also why notification bubbles are red. A little icon like this, or this, doesn't have the same impact on your attention as this. But you can neutralize that distracting effect by selecting a grayscale color filter in your phone's accessibility settings. When you make everything black and white, your brain isn't tricked into thinking this is any more important to you than this.
I mean, there's a reason why slot machines are, you know, bright in color and have flashing lights and ding, 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 and they have the sensory app, like, input too, right? And so just noticing that if I take out the color, it changes the some of the addictiveness.
Finally, restrict your home screen to everyday tools.
Make sure that your home screen, when you unlock it, doesn't have anything except for the in-the-moment tools that help you, like, live your life. I have, like, Lyft to get somewhere when I need to get somewhere, maps, calendar. None of these are apps that I can fall into and then get sucked down some bottomless vortex of stuff.
If you're not sure what counts as a bottomless vortex of stuff, it helps to filter out apps that use infinite scrolling. Unlike pagination, where users have to click to load new content on another page, infinite scrolling continuously loads new material, so there's no built-in endpoint. Video autoplay works in a similar way. These interfaces create a frictionless experience, but they also reduce a user's sense of control and make it harder to stop. Research shows that people rely on visual cues more than internal cues to stop consuming something. In a 2005 study, individuals who ate soup out of a self-refilling bowl ate 73% more than those who ate out of a normal bowl filled up by servers. But those who ate from the self-refilling bowls didn't feel any more satisfied. So a visual cue, like an endpoint, is better at telling you the right time to stop than your own sense of satisfaction. And because so many apps don't have an endpoint, you have to build your home screen around the eventuality of distraction. We check our phones a lot. Most of us drastically underestimate how often we do so. But technology might not always look this way. There are ideas for alternative interfaces that give you functional choices and are more transparent about how much time you'll lose with one action versus another.
But it's a really deep philosophical question. What is genuinely worth your attention on an interrupted basis? Do people even know how to answer that question? It's a really hard question. It's not something we think about.
But for now, it's a question that everybody needs to start asking.
Thank you so much for watching. This has been episode one of By Design. This is going to be a new series looking at different topics in design.
Tak naprawdę o co chodzi w dziennikarstwie mobilnym, w dziennikarstwie smartfonowym, dziennikarstwie internetowym, to zaangażowanie, tak jak Państwo tutaj mówili. I to zaangażowanie głównie jest kreowane przez producentów tych aplikacji, ale też oczywiście przez tych self-dziennikarzy, którzy muszą wyprodukować content i zainteresować tym contentem odbiorców poprzez umieszczenie go na różnego rodzaju platformach, Facebook, Twitter i tak dalej, o których Państwo doskonale wiecie. A telefon dziś się stał takim oknem na świat, jak kiedyś była telewizja czy radio. W każdej chwili możemy do naszego smartfona sięgnąć i według badań coraz więcej osób przegląda, około 70% w ogóle użytkowników internetu, to są dane z Polski, przegląda informacje na ich smartfonach. A 7 z 10 internautów korzysta na pewno z urządzeń mobilnych. Czyli to młode pokolenie nie jest już tylko cyfrowe, ale też smartfonowe i dziennikarze z redakcji, też redakcji lokalnych na pograniczu, ale w ogóle działających na całym rynku medialnym muszą jakby nauczyć się tych nowych technologii i dostosować się do tej rewolucji cyfrowej, gdzie dziennikarz to już osoba multimedialna, która nie tylko pisze, rozmawia, ale też robi filmy, montuje i później samodzielnie dodaje je na stronę. I tutaj jest to duże pytanie oczywiście o jakość tych materiałów i to jest, wydaje mi się, przede wszystkim w erze cyfrowej, w erze internetu pytanie, czy te materiały, o których teraz rozmawiamy, czyli takie wyprodukowane przez dziennikarza, na przykład relacje na YouTubie, są ekwiwalentem tego, czym nazywaliśmy kiedyś dziennikarstwo, gdzie ten materiał powstawał dosyć długo, pod jakąś opieką redaktora I teraz czy rzeczywiście możemy mówić, no to jest duże pytanie, o którym możemy też za chwilę porozmawiać. Chciałem jeszcze przedstawić interesującą osobę, mianowicie dziennikarza, który Józefa Omara, który jest redaktorem i stworzył jedną z największych na świecie redakcji smartfonowych, której działa 750 osób i używają oni swoich telefonów do relacjonowania wydarzeń na całym świecie. I on otrzymał już wiele nagród i on uważa, że przyszłość dziennikarstwa to są te platformy właśnie społecznościowe, czyli Facebook, Instagram, Twitter, też jest taka platforma, może Państwo słyszeli, musical.li, która gromadzi różnego rodzaju materiały, jest głównie nastolatków, młodych ludzi, którzy kręcą krótkie filmiki i później na tej platformie przerabiają je. To są najczęściej jakieś utwory muzyczne, bo to jest platforma muzyczna do synchronizacji ruchu ust z dźwiękiem i stała się bardzo popularna wśród młodych ludzi na całym świecie. Tam są, znajduje się tam wiele właśnie stworzonych przez internautów samodzielnie filmików i później one trafiają do takiej biblioteki, którą każdy może sobie tam stworzyć. I chciałem pokazać krótki fragment jego wystąpienia. To jest, o nie, to nie jest, przepraszam. To jest. Tylko teraz.
I can't stop looking at my phone. Oh.
Radical Islamist enters stage right.
Dum 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 dum.
My name is Yusuf Omar, and I run the biggest mobile journalism newsroom in the world. I'm here to tell you that the results of the US elections were right under your noses. And you missed it. And you will continue to miss the best stories unless you change the way that you actually look for stories. Traditional editors are blaming social media for what they call fake news, aren't they? Social media are saying, actually, traditional media are too leftist, they're too liberal, they're too white. They're out of touch. They're out of touch with real people and real situations that are happening on the ground. The fact is, there's more perspectives and angles than ever before, and that's a good thing. There's value to everything that's on the internet, even the lies. Social media can help us gauge the present and help predict the future. And I'm going to tell you that from Brexit to Trump, it was all there if you were looking in the right places. I want you guys to check out the Google Trend Report on the week of the elections. The amount of people that searched vote Trump was much, much higher than voting Hillary Clinton or anything else. But it seems that the pundits, the commentators, they didn't do the most basic thing. They didn't Google it. Seems so obvious to me. If we have a look at the top five most shared and talked about stories on Facebook, again, they were all right-leaning, totally fake, but nobody was looking. Who was actually talking about what on Facebook at the time? And while we were all watching television, we were watching these news anchors with these like weather report style blue and red states saying these are the swing states, who was watching Snapchat? Because half the youth in the US have Snapchat. So they were able to aggregate the opinions and voices of millions of people. I got to see young black women crying in bed. I got to see triumphant white supporters doing waits on the night that the elections were revealed. It seems that if you're not seeing all of this play out, you are simply looking in the wrong places. We need to start listening. Start listening to your audience. And some people already are, some of you in the house. CNN, for example, they were covering the elections for people under the age of 18. They use an app called Kick. They were delivering your news in GIFs and memes, and if you don't know what any of these things are, we've got a bigger problem here today. In return, what did they get? They got thousands and thousands of voicemail messages, people telling them how they felt about the elections on the ground. AJ Plus did exactly the same thing or a similar thing. They launched something called Mila, which was a Facebook Messenger bot. It sent you your videos into your Facebook Messenger, really personal, and in return, you got selfies coming through from the audience. You got to start to understand what people were actually saying because they were listening.
I Myślę, że na tym skończymy. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, to oczywiście cały to wideo jest dostępne na YouTubie. Josef Omar. Tutaj on poruszył dwie interesujące i kluczowe kwestie, to znaczy kwestie fake newsów, o których tutaj rozmawialiśmy też wczoraj, i czyli łatwej manipulacji, której mogą ulegać dziennikarze i te materiały, które są przez nich tworzone, i też tutaj wspomniał przed chwilą o tych internetowych botach, czyli tych kontach, które nie są prawdziwe, to są konta wykreowane. To też jest pytanie właśnie, bo najczęściej dotyczy to dziennikarstwa online i to jest duże wyzwanie, przed którym stoi to dziennikarstwo i dziennikarstwo też smartfonowe. Czyli jest wiele pytań. Ja poruszyłem wiele kwestii, bo to jest ogromny i szeroki temat, więc chciałem zwrócić uwagę na kilka takich podstawowych informacji, przede wszystkim o tym dziennikarstwie online i smartfonowym, i później pokazać Państwu, zaprezentować właśnie tutaj sylwetki kilku osób i aplikacji. A teraz chciałem oddać głos Aleksandrowi, który opowie o jednym przykładzie, czyli YouTubie. Więc proszę bardzo.
Dankeschön. Ja, auch danke für ein paar inspirierende Gedanken. Ich habe mal zum Einstieg, bevor ich jetzt mit YouTube starte, Fragen. Und zwar, wie ihr das Mobiltelefon genutzt habt heute Morgen schon. Vielleicht hebt ihr einfach mal die Hand, wenn ihr sagen könnt dazu, ja. Okay, wer von euch hat denn heute schon News auf dem Mobiltelefon konsumiert? Ja, 2/3. Okay, und zwar, wer von euch hat dazu die Startseite benutzt von eurem Mobiltelefon? Das ist zum Beispiel Google Now. Beim iPhone weiß ich es nicht so genau. Keiner. Wer hat eine Webseite dazu benutzt, ganz traditionell? Spiegel Online oder ich weiß jetzt ehrlich gesagt. Okay, einer, zwei. Okay, interessant. Wer hat dazu Facebook benutzt? Den Newsfeed? Alles klar. Das ist die Mehrheit. Wer von euch hat Twitter dazu benutzt? Immerhin, wir sind hier in einer journalistischen Community. Zweitstärkstes Ergebnis, wer von euch hat einen RSS-Reader dazu benutzt? Ich. Okay, ihr seht jetzt schon mal, welche unterschiedlichen Quellen es für das Sourcing gibt im Netz. Also ich bezeichne im Online-Journalismus und Marketing bezeichnet man das als Sourcing, wenn man verschiedene Quellen versucht, erstens zu erfassen und auszuwerten. Und diese Problematik wurde ja eben schon angesprochen, dass vielleicht in den falschen Kanälen geschaut wird. Und wir alle kennen ja auch die Problematik, die Facebook hat, beziehungsweise unser Newsfeed auf Facebook. Es ist hochselektiv, was dort erscheint. Wir wissen nicht, was der Algorithmus uns bereitstellt. Wir können es nur annehmen. Okay, zu meiner Person. Ich bin seit mehr als 5 Jahren tätig auf YouTube. Ich habe dort vor allen Dingen meine Sporen mit digitalem Marketing und mit Copyright Management verdient. Und Journalismus habe ich auch noch gemacht, aber das war nicht, wie ich mein Geld verdient habe. Und warum das so ist, das kann ich euch auch gleich erzählen, weil das hat auch ein bisschen mit der Struktur von YouTube zu tun und mit den Mechanismen, die auf YouTube herrschen. YouTube wurde von vielen Menschen und von vielen Nutzern als erstes immer verkannt als eine Abladestelle für Videos. Und so war es am Anfang auch gedacht, als es 2005 gegründet worden ist. Das erste YouTube-Video ist ein Ausflug in den Zoo. Also eine klassische Do-it-yourself-Plattform. Und wenn ihr euch die Versprechungen angeschaut habt, die eben gemacht worden sind zum Mobile-Journalismus, da kommt einem vieles bekannt vor. Es geht vor allen Dingen um Do-it-yourself, um Inhalte selbst zu erstellen. Jetzt mal noch eine Frage an euch, die mich interessiert hat, als ihr euch das vielleicht angeschaut habt und angehört habt. Wer von euch hat auf seinem Smartphone schon mal einen Text geschrieben, der länger als 50 Wörter ist? Zögernis. Habt ihr das auf WhatsApp geschrieben, als ihr so eine persönliche Message geschrieben habt, in romantischen Dingen vielleicht oder so? Also da ist, also das ist ehrlich gesagt die einzige Art und Weise, wo man genug Energie bringt, um auf dem Smartphone mal was richtig Langes zu schreiben. Ansonsten ist das Smartphone für Texte schreiben eine recht heikle Angelegenheit, recht umständlich, recht nervig. Wir benutzen nach wie vor lieber einen Computer, ein Notebook. Das ist viel besser. Und wenn ihr euch die einzelnen Apps anschaut auf dem Smartphone, die sind zwar darauf designt, convenient zu sein und relativ schnell Ergebnisse zu bringen, aber Videoschnitt auf dem Smartphone, es ist schon ehrlich gesagt auf so ein Notebook pain in the ass, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Und damit kommt man schon so in einen Bereich, wo man halt diese Dinge, die halt über Mobile Journalism und über die Verheißungen, die dort verkündet werden, kritisch evaluiert, ja. Theoretisch ist vieles möglich, aber es muss sich erst in der Praxis beweisen. Und in der Praxis hat sich ziemlich viel bewiesen, dass es halt schwierig ist. Und dann gibt es noch ein ganz großes Problem, das ihr vielleicht in der Diskussion hättet ansprechen können, aber das ich jetzt schon rausschreien will, es ist die Breitbandabdeckung für Mobiltelefone. Ja? Selbst in einem Land wie Deutschland ein echtes Problem. Okay, jetzt will ich aber hier kurz etwas zu YouTube erzählen, weil YouTube ist ein soziales Netzwerk und eben nicht nur eine Stätte, wo man seine Videos abgibt. Und YouTube ist mit der Verheißung eines Do-it-yourself-Portals gestartet, wo jeder groß werden kann. Aber wenn ihr euch die YouTube-Ecosphere anschaut, also die ganze YouTube-Plattform, dann werdet ihr merken, ist nicht so. Also man kann dort hochqualitativen Inhalt hochladen, man wird trotzdem nur auf seine paar hundert Klicks kommen. Und das ist leider die traurige Realität auf YouTube. So, wer von euch hat denn gestern schon YouTube geguckt, um mal diese Frage aufzunehmen? Einer? Zwei? Ihr seid zu alt. Das ist allerdings in Ordnung. YouTube ist vor allen Dingen ein junges Medium, nach wie vor. Und die Inhalte, die ihr dort findet, sind so die Inhalte, die auch klassisch früher das Jugendprogramm waren. In Deutschland hatten wir früher Jugendsender, die hießen MTV und Viva. Und inhaltliche Formate, die ihr auf YouTube findet, sind halt so eine Fortschreibung dieser Formate. Was allerdings noch dazu zu sagen ist, ich habe gestern nochmal die aktuellen Zahlen gecheckt, die Nutzung von sozialen Medien stagniert derzeit auf einem hohen Level. Also alle benutzen sie irgendwie, zumindest alle Leute, die unter 35 sind. Aber es ist eine Stagnation eingetreten. Also es wird derzeit zumindest im Bevölkerungsdurchschnitt nicht mehr, sondern sogar eine leichte Abnahme in Deutschland jedenfalls. Genau, hier seht ihr die großen Social Networks, Facebook und auch die großen Publishing Networks im Netz. Und da seht ihr Facebook natürlich als Nummer eins. Und Facebook ist halt die Plattform nach wie vor, in der zumindest scheinbar und an Statistiken am meisten Reichweite generiert werden kann. Nach wie vor, obwohl wir dieses Jahr auf der journalistischen Seite einen krassen Änderung bei Facebook festgestellt haben. Also die Reichweite der kommerziellen Seiten, Fanpages, über die viele Medien operiert haben, hat radikal abgenommen, weil Facebook eben darauf hört, was dieser nette Designer eben in diesem Vox-Beitrag gesagt hat, die Interaction soll meaningful werden und das ist schlecht in dem Falle für die operierenden Medien, weil deren Inhalte oft nicht als meaningful eingestuft werden. Genau, YouTube ist die Nummer zwei. Dann Instagram. Instagram ist derzeit das Social Network, das in den letzten Jahren am meisten gestiegen ist weiter. Und hinten seht ihr die Instant Messenger, die inzwischen aufgerüstet haben mit so ein bisschen Gruppenfeatures und Newsletter-Features, die teilweise, hinten Snapchat. Ist die Frage, wie lange der Snapchat-Hype noch geht. Und hier ganz hinten WeChat, ein chinesisches Produkt. Ja? Hat niemand hier so richtig in Europa auf der Pfanne, weil es halt nicht so viele Nutzer in Europa gibt, aber es ist ein riesiges Ding in China und ist auch technologisch ziemlich weit vorn. Ja, das ist YouTube 2018, nach wie vor. 2017 war es genauso. Das ist Bibis Beauty Palace, einer der erfolgreichsten Kanäle in Deutschland. Was ihr dort seht als Inhalt, ist im Grunde genommen eine Frau, man könnte sagen fast eine Laiendarstellerin, die Produkte verkauft und Kosmetiktipps gibt. In den Top 10 der Abonnenten in Deutschland die Nummer 3. Also ich will jetzt euch nicht mit irgendwelchen Zahlen langweilen zu YouTube. Auf jeden Fall kann man sagen, dass die YouTube-Nutzung nach wie vor relativ hoch ist, vor allen Dingen in einer jungen Zielgruppe. Ja? Also in der Zielgruppe minus 29. Vielleicht hier nochmal kurz eine Anmerkung zu dem Kreis, der da oben ist. Der Anteil an mobiler Nutzung im Netz hat weiter zugenommen. Ja, da ist die Statistik gar nicht mehr so aktuell, obwohl sie von 2017 ist. Bei YouTube selbst ist in Deutschland zumindest, geht man davon aus, dass mindestens 50% der Leute auf YouTube über Mobiltelefone kommen. Genau. Warum ist YouTube eigentlich so interessant, beziehungsweise interessant gewesen? Der große Hype um YouTube kam daher, dass sich dort Inhalte tatsächlich monetarisieren lassen. Also, dass die Lösung schon da war, bevor irgendwelche Verlagshäuser sich Gedanken machten und so weiter und so fort. Also, wenn Menschen dort einfach auf YouTube, auf der Plattform, ihr Video hochgeladen haben, dann konnten sie dort das ermöglichen, dass Werbung vorne wegläuft, und dann war die Hoffnung, verdienen sie Geld damit. Und diese Utopie hat sich 2018 erledigt, kann man sagen. Genau, was YouTube außerdem noch angeboten hat, ist eigentlich eine vereinfachte Aushandlung strittiger Rechte. Man muss ehrlich sagen, YouTube nach 2005 war erstmal Grauzone, legale Grauzone, jeder hat da irgendwas hochgeladen. Das Copyright Management, also die Kontrolle dessen, was dort wirklich hochgeladen wird und ob beispielsweise Musikrechte auch wirklich denen gehören, die diese Musik dort verwenden, das ist erst in den letzten Jahren gekommen und da ist YouTube ganz weit vorne, um halt festzustellen, ob die Musik, die in den Beiträgen mit hochgeladen wird, auch wirklich denjenigen gehört, der den Beitrag hochlädt. Und das ist ebenfalls eine Schwelle geworden und ein Hindernisgrund geworden für viele Leute, die auf YouTube tätig sind. Genau, und natürlich, der Killer ist natürlich auch, das Video auf YouTube kann woanders eingebunden werden und erscheint bei Google, welches immer noch die mächtigste Suchmaschine der Welt ist. Im Vergleich zu Facebook kann man sagen, ist YouTube immer noch attraktiv. Und zwar einerseits gibt es nach wie vor die Monetarisierungsfunktion, auch wenn sie mittlerweile eingeschränkt ist, dazu komme ich später. Und außerdem im Vergleich zu Facebook kann man bei YouTube-Nutzern von einem anderen Nutzungsverhalten ausgehen und auch von einer anderen Nutzungserwartung. Und da kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Bei all diesen ganzen Verheißungen auch und all den ganzen Apps, die vorgestellt werden, entscheidend ist auch, wie nutzen die Leute tatsächlich diese Plattform? Wie nutzen die Leute die Inhalte? Und daraus muss man die Schlüsse ziehen, ob man Geld darauf setzt. Weil letztendlich ist es immer ein Investment, was man tätigt. An Zeit oder an Geld. Genau, hier eine kleine aktuelle Liste von Deutschlands großen YouTubern. Viele seltsame Namen dabei. Ich werde es nur kurz kategorisieren. Auf Platz 16 mit LeFloid ist ein Kanal dabei, von dem man ansatzweise sagen kann, er hat ein bisschen Journalismus drin. Free Kickers ist Fußball, kurz gesagt, ist ein Erklärformat. Bibis Beauty Palace, habt ihr eben gesehen, sind Kosmetiktipps. Und danach kommen Entertainment-Channels und Musik-Channels. Und Channels, die so versteckte Kamera machen, etc. pp. Bei YouTube findet in dem Sinne traditioneller Journalismus nur in kleinen Nischen statt. Die Frage ist natürlich dann immer auch, wie man Journalismus für sich selbst definiert. Ja? Ich bin nicht ein Anhänger der konservativen Journalismusdefinition. Für mich, ich gehe immer eher von populären Journalismus aus, und da kann man sagen, ist Le Floyd schon teilweise etwas Journalistisches. Der erzählt zwar nur Dinge, die er auch in den Medien liest und kommentiert so, aber das macht ein Kommentator in einer Zeitung auch. Genau, ich habe jetzt mal probiert zu checken, was gibt es denn so für journalistische Angebote in Deutschland? Und K sind immer 1000, ne? Ihr seht vorne, die Anzahl der Abonnenten, Le Floyd mit 3 Millionen. Da gibt es sicherlich auch noch andere, die Personalities sind. Ken Jebsen ist ein sehr bekannter YouTuber in Deutschland, sehr politisch kontrovers, hatte seinen Arbeitsplatz verloren beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland und sammelt seine Fans auf YouTube. Thilo Jung ist auch sehr bekannt, zumindest in der Medienszene, sitzt in der Bundespressekonferenz und befragt Politiker mit seinem Erfolgsformat Jung, aber naiv. Nee, Jung und naiv heißt das. Und Raik Anders, auch ein Kommentator, der das politische Zeitgeschehen kommentiert. Mittlerweile, hier hinten steht Funk, untergekommen beim öffentlich-rechtlichen Netzwerk Funk. Und das ist vielleicht eine interessante Eigenschaft in Deutschland, ne? Es gibt auf YouTube verschiedene Kanäle, die werden öffentlich-rechtlich bezahlt und auch veranstaltet, und dazu gehört auch Raik Anders. Und auf der anderen Seite seht ihr nur mal rausgegriffen halt traditionelle audiovisuelle Angebote. Tagesschau 80.000, die versuchen gerade so ein bisschen sich zu überlegen, was machen sie denn ganz speziell für YouTube. Und das ZDF, auf YouTube der Kanal ein Gemischtwarenladen, ja, findet man alles Mögliche. Auch Frontal 21, journalistische Reportagen bis hin zu Bares gegen Rares, eine Auktionsshow. Und da sieht man dann auch schon so ein bisschen die Ergebnisse, die das bringt, wenn man einen Gemischtwarenladen auf YouTube macht. Genau. Was ich vielleicht nochmal, ich gehe nochmal kurz zurück. Genau, was ihr vielleicht dann halt seht, ist, YouTube ist wie viele soziale Medienplattformen vor allen Dingen ein Medium, wo Personality zählt. Das ist vielleicht das Entscheidende daran. Marken, wie sie traditionell in den Medien sind, also eigentlich Dachmarken, ja, haben es schwer auf YouTube. Okay. Welcher Journalismus ist auf YouTube erfolgreich? Als erstes muss man sich sagen, okay, was ist denn eigentlich der Maßstab für Erfolg? Ja. Auf YouTube ist der Erfolg maßgeblich durch den Algorithmus bedingt, und der Algorithmus auf YouTube misst vor allen Dingen Watchtime. Watchtime ist die Anzahl und die Dauer der Zugriffe. Also es zählt nicht nur, wie viele Leute auf etwas zugegriffen haben, und es zählt auch nicht die Interaktion der Leute, sondern es zählt, wie viele Leute zugegriffen haben und ob die Leute das interessant fanden und bei einem Inhalt dranblieben. Und das können dann die Leute auch in ein Tool von Google, von YouTube Analytics auswerten und genau da schauen, okay, so viele Leute sind eingestiegen und in bestimmten Minuten des Beitrages abgesprungen und darauf ihre künftigen Inhalte optimieren. Aber ihr seht dann auch, weil halt YouTube in einem hohen Maße diese Tools zur Verfügung stellt, um zu checken, okay, wann steigen Leute denn aus, können Leute sich dann halt auch überlegen, okay, wie ändere ich meinen Content, sodass die Leute dranbleiben und dass ich mehr Watchtime generieren kann. Die erste Regel, und natürlich, dass ich Werbung vorschalten kann. Die erste Regel bei vielen YouTubern ist, okay, ich mache Inhalte, die länger als 10 Minuten sind. Irgendeine Vorstellung, warum das so ist? Es liegt daran, dass man ab 10 Minuten zusätzliche Werbeformate einblenden kann, also mehr Geld verdienen kann. Deshalb machen Leute ewig lange Videos, in denen sie rumlabern, also reden und reden und reden, die länger als 10 Minuten sind. Und das führt dann häufig dazu, auch der Focus auf Personality, dass irgendwelche Berichterstattung auch mit Persönlichkeiten, persönlichen Befindlichkeiten vermischt wird. Also häufig erzählen dann Leute aus ihrem Gefühlsleben oder kommentieren aus ihrem Gefühlsleben heraus irgendetwas, was mit ihnen selbst geschieht, bevor sie zu einem Thema kommen. Und das dauert Minuten. Ja. Viele erfolgreiche Internetformate vermischen journalistische Agenda mit Satire und Ironie. Und das macht YouTube in den Kommentarspalten zu einer toxischen Angelegenheit. Ja. Also toxische Angelegenheit meint, auf YouTube in den Kommentarspalten geht es hoch her. Es gibt Probleme mit rassistischen Aussagen, mit sexistischen Aussagen. Vielleicht habt ihr davon gehört. Und das liegt auch daran, dass viele YouTube-Videos, die hochgeladen haben, provokativ sind, provokativer und satirischer Natur. Genau deswegen, weil man mit Satire in sozialen Netzwerken mehr Erfolge haben kann als mit, ich sag mal, seriösen Journalismus. Wer von euch in Deutschland den Postillon kennt als eine der erfolgreichsten Facebook-Seiten, wird, denke ich mal, diese Sache nachvollziehen können. Okay, außerdem, eben durch die Konstruktion und Werbeabhängigkeit der Plattform sind die Leute darauf angewiesen, dass sie selbst Promotion betreiben. Also sie stellen sich selbst als Person dar und versuchen natürlich auch Dinge zu verkaufen, beziehungsweise versuchen das Video, was sie auf YouTube oder im sozialen Netzwerk hochgeladen haben, als ein Teil einer Produktkette zu betreiben. Also man hat ein Produkt, man hat ein, wie das Video, und man hat noch weitere Produkte, die einen mehr Gewinn pro Produkt abwerfen. Und dann versucht man die Leute dazu zu bringen, natürlich ein Produkt zu kaufen, wo man dann halt mehr Kohle damit verdienen kann. Ja. Das ist alles so ein Mechanismus, der angelegt ist bei YouTube und der dadurch zustande kommt, dass Werbung auf YouTube total wenig Geld abschmeißt. Okay, hier seht ihr auch schon halt letztendlich, was man dazu sagen kann, was halt diese Personality ausmacht. Ja? Soziale Netzwerke sorgen dafür, dass man die Erwartungshaltung von Nutzer besser registrieren kann. Das ist anders als bei traditionellen Medien, wo es halt nicht den Feedback-Kanal gibt, den direkten Feedback-Kanal. Also man kann halt schauen, innerhalb eines Videos, wo springen Leute ab. Ja. Man kann es auch innerhalb der Gestaltung von Videos forcieren oder versuchen zu verhindern. Ja. Man sagt immer im Deutschen, ein bisschen schonend ist immer. Ja. Also es kommen nie so viele Leute am Ende eines Videos an, wie am Anfang da waren. Aber man versucht halt verschiedene Mechanismen einzubauen, die dafür sorgen, dass die Leute auch bis zum Ende dranbleiben. Genau. Die persönliche Ansprache sorgt dafür, dass es eine emotionale Bindung gibt zwischen den Fan, also zwischen den Zuschauenden und den Absender. Deshalb auch Personality. Ja. Das Entscheidende ist, dass zwischen den Fan und dem Kommunikatoren ein Vertrauen herrscht. Deshalb kann auch ein Ken Jebsen, der hochstreitbare politische Aussagen trifft, auf YouTube überleben und hat mehr als 150.000 Fans dort. Ja, weil er mit seiner Nicht-Mainstream-Haltung, die ziemlich weit draußen ist, eine emotionale Bindung und eine Autorität aufgebaut hat und dieses Format auf YouTube auf ihn persönlich zentriert ist. Genau. Und als weiteren Vorteil auf YouTube, wie auch übrigens auf Facebook, gibt es halt die direkte Ansprache des Publikums und auch die Einforderung für das Publikum, Feedback zu geben, auf das dann reagiert wird. Auf Facebook seht ihr das häufig, wenn irgendwelche populären Seiten Fragen stellen zum Montag oder zu irgendwelchen Ereignissen, die eigentlich total banal sind. Ja. In ähnlicher Art und Weise wird es versucht, natürlich auch auf YouTube zu machen, indem Leute offensiv aufgefordert werden, zu kommentieren oder Dinge weiterzusagen und so halt neues Futter zu liefern, das die Macher, die Creators, dann hinterher verwenden können. Ich denke, im Vergleich zu traditionellen Medien ist das zumindest eine sehr interessante Entwicklung, aus der wir auch lernen können als Journalisten. Genau. Was vielleicht entscheidend ist bei YouTube, damit irgendetwas funktioniert, ist Regelmäßigkeit. Und damit kommt man schon zu einem ziemlich großen Problem bei YouTube. Man produziert dort audiovisuellen Content. Audiovisueller Content ist teuer, ja? Muss man einfach so sagen. Selbst wenn man halt die Tools nimmt, die eben vorgestellt worden sind, ein Mobiltelefon etc. pp. Wenn man ein bestimmtes Level erreichen will, dann wird es teurer, als wenn man einfach Text publiziert. Und YouTube rät dazu, mindestens eine Frequency zu haben, also eine Regelmäßigkeit. Ich sag mal, die Regelmäßigkeit sollte einmal wöchentlich mindestens sein, weil YouTube-Algorithmus halt Inhalte bevorzugt, die aktuell sind und neue Uploads bevorzugt. Und damit dann auch die Kanäle übrigens pusht. Ja, und da seht ihr schon, eigentlich als Do-It-Yourself-Plattform gestartet, kommt man irgendwann mal bei YouTube in der Realität an. Weil auch wenn alle technischen Produktionsmittel eigentlich einfach zu kaufen sind und man sie sich leisten kann, so sind doch die Ressourcen, so muss man sich doch überlegen, dass man an Personen gebunden ist, an Menschen, mit denen man arbeitet, ne? Also einerseits an Leuten, die präsentieren, andererseits auch an Leute, die Technik machen, und damit bekommt man ein organisatorisches Erfordernis für YouTube. Und was man überhaupt nicht vergessen sollte, ist der letzte Punkt für YouTube extrem wichtig: soziale Ressourcen zur Verbreitung. Ja. Es reicht nicht aus, Dinge auf dem YouTube-Channel hochzuladen und darauf zu hoffen, gefunden zu werden. Selbst wenn man Meta-Tags und all diese ganzen Geschichten auf YouTube vorbildhaft erfüllt, es reicht nicht. Man muss sich, also alle größeren Seiten arbeiten in Netzwerken und arbeiten halt auch mit befreundeten Kanälen und Social-Media-Profilen zusammen, um bestimmte Inhalte pushen zu können und verbreiten zu können. Das ist die Realität in den sozialen Medien. Und das trifft sowohl auf YouTube zu, aber noch viel stärker auch auf Facebook, wo bestimmte Beiträge halt wirklich auch weitergegeben werden zwischen Publishing-Netzwerken. Wenn man selbst dazu kommt, sich zu überlegen, okay, möchte ich Content machen für YouTube, ja, oder auch für Facebook, dann sollte man sich bei der Wahl des Formats davon leiten lassen, okay, welche Nutzungssituation haben die Leute, wenn sie diese Plattform benutzen? Ja? Bei YouTube habe ich eben schon erwähnt, YouTube, da sind die Leute dazu bereit, dass etwas auf die Ohren kommt, dass sie etwas hören können. YouTube ist nicht mal so sehr immer ein visuelles Format. Es kann es sein für bestimmte Formate, für bestimmte Nutzungserwartungen, aber viele Dinge, die auf YouTube laufen, sind reine Audioinhalte. Musik beispielsweise. Viele Leute hören Musik auf YouTube, ja, obwohl es eine Videoplattform ist. Und deshalb funktionieren auf YouTube teilweise auch einfache Formate, die Podcast-ähnlich sind. Ja, Audioformate eigentlich, vielleicht wo noch nebenbei ein bisschen eine Kamera mitläuft. Genau. Und das sollte auch die Entscheidung ein bisschen leiten, ob man nun beispielsweise die Reichweite von Facebook nutzen möchte oder ob man YouTube nutzen möchte. Ja. Facebook hat nämlich in der Art und Weise, wie ihr das Newsfeed durchscrollt, eine andere Nutzungserwartung und auch eine andere Nutzungsrealität als YouTube. Genau. Und ganz praktisch gesagt, ein paar Fragen, die man sich halt dann stellt, wenn man halt Content macht für YouTube, ist in der Regel, sind auch Fragen, die sich viele Medienmacher stellen für nachfrageorientierte Seiten. Also, ich sag mal in Anführungsstrichen Boulevardmedien, ne? Ist das erste, würde ich das Video selbst schauen? Ja, würde mich das Thema überhaupt interessieren? Und häufig muss man dann sagen, okay, das Thema ist wichtig, aber ich muss einen Ansatz dazu finden, der wirklich das Thema verkauft. Und damit nähert sich Journalismus natürlich in Richtung Verkauf. Ja. Das führt häufig zu einer Zuspitzung von Themen, zu Schlagzeilen, zu krassen Headlines, auch auf YouTube. Und manchmal auch zu, man sagt es immer, Clickbait nennt sich der Begriff. Clickbait ist halt die Vortäuschung von Skandalen, die Vortäuschung von aufregenden Content, wenn es eigentlich gar nicht so aufregend ist. Bei dem Video selbst ist dann immer die Frage, die man sich stellt, würde ich da dranbleiben oder würde ich nicht irgendwann mal gelangweilt sein? Das ist eine hohe Herausforderung auch für Journalisten, sich halt hineinzuversetzen in die Zuschauenden. Und damit ergeben sich dann auch Tricks und Kniffe, wie man eine bestimmte Dramaturgie aufbaut, wie man eine Inszenierung des Beitrages vornimmt, um eine Unterhaltsamkeit zu gewährleisten. Weil Journalismus ist nicht das Gegenteil von Unterhaltsamkeit. Wie hoch ist der Abstraktionsgrad der Darstellung innerhalb eines Videos? Verstehen das viele Nutzende auf YouTube? Es ist immer erstaunlich, wie wenig die Leute eigentlich mitnehmen aus dem, was sie lesen oder aus dem, was sie sehen. Ja? Und zumindest qualitativ muss man sagen, okay, es ist eine wichtige Frage, wie verständlich kann ich es machen? Und das hat auch was mit der Unterhaltsamkeit zu tun. Und für YouTube-Nutzer, vor allen Dingen, weil YouTube so wenig abschmeißt, ist entscheidend, okay, habe ich ein Ziel definiert, was ich mit dem YouTube-Video erreichen will? Ja? Wir als Journalisten sagen häufig, okay, mir reicht schon aus, wenn jemand die Message bekommen hat, den Artikel gelesen hat. Häufig ist dann die Frage, woher weiß ich denn das bitteschön? Ja? Woher weiß ich denn, dass die Leute auch wirklich bis zum Ende eines Artikels gekommen sind oder bis zum Ende eines Videos? Auf YouTube mittlerweile kann man das zumindest sehen, wie viel Prozent der Leute bis zum Ende gekommen sind. Ob sie es verstanden haben, vielleicht, vielleicht nicht, kann man erfragen über die Kommentare. Ja? Kann man vielleicht abchecken. Ne? Aber letztendlich, da YouTube eine so schwach monetarisierte Plattform ist, also so wenig Return of Investment gibt, muss man sich überlegen, okay, was mache ich dann? Was möchte ich, wenn ich den Fisch mal am Haken habe? Ich gehe jetzt hier mal weiter. Genau, hier noch die klassische Social-Media-Geschichte, welche Inhalte sich in Anführungsstrichen verkaufen. Ja? Ihr kennt diese Icons, oder? Facebook. Ja. Aber ich finde, Facebook hat da ganz vorbildhaft vorgeführt, welche Kategorien wichtig sind, damit Leute sich engagen für einen Content. Ja, damit Leute Inhalte interessant finden. Also entweder sie müssen es mögen, lieben, sie müssen es lustig finden, dann ist noch wow, man ist wütend, was das andere ist, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber es muss halt affektuell funktionieren. Und das ist in der politischen Kommunikation oder in der Alltagskommunikation, die wir haben im Journalismus, teilweise extrem schwierig. Das sorgt dafür, dass halt politische Debatten in der Öffentlichkeit extremer werden und auch viel zugespitzter. Manche würden sagen, okay, der Erfolg von populistischen Parteien in Europa hat unmittelbar etwas damit zu tun, dass halt die Algorithmen auf Facebook diese Sachen, die in irgendeiner Art und Weise so funktionieren, durchlassen. Und jetzt könnte man fragen, ist jetzt Facebook daran schuld und YouTube? Oder hat es einfach etwas damit zu tun, wie Leute nun mal reagieren auf Content und welchen Content sie bevorzugen? Das ist eine Frage, die man offen lassen kann, ja? Aber ich denke, ihr habt schon gemerkt, das ist so die Fragestellung, die man sich angesichts dessen stellt, was ich jetzt gerade referiert habe, wenn man halt eine Vermarktung macht von Inhalten und Inhalte zuschneidet, darauf, dass halt beispielsweise die Nutzungsdauer erhöht wird, was hat es dann noch damit zu tun, was wir als Journalisten eigentlich wollen? Zumindest als Journalisten, die über Politik schreiben, über politische Prozesse oder die über Kultur berichten. So, irgendwie bin ich total an Geld interessiert und ich habe ja schon mehrmals referiert, dass YouTube die extreme Schwierigkeit hat, dass es viel um Geld geht und dass es sich nicht refinanziert. Und wie ihr seht, ist die Erlösquelle Nummer eins zumindest auf YouTube für viele Leute, für viele Do-it-yourself-Aktive, die Werbung gewesen. Die Werbung, die von Google ausgespielt wird auf YouTube. Und zumindest für Deutschland gab es so jahrelang die Richtlinie, für 1000 Views gibt es ungefähr 1 Euro, wenn es gut läuft, wohlgemerkt. Es lässt sich nicht so genau abschätzen, ja, der 1 Euro. Es richtet sich nämlich danach, welche Demografie die Zuschauer haben, woher kommen die Zuschauer und wie ist gerade die Werbekonjunktur. Also da spielen ein Haufen Dinge rein, auch zum Beispiel, welche Keywords matchen mit dem Video, was man auf YouTube hochgeladen hat. Sind diese Keywords hoch begehrt oder Ladenhüter? Ja. Die Hürden sind, dieses 2018 hat YouTube zahlreiche Hürden eingeführt, die eben sicherstellen sollen, dass Werbekunden nicht mehr vor YouTube-Videos laufen, die eventuell ihre Marken beschädigen. Und das ist eine Reaktion auf ein paar skandalöse Videos gewesen, die in der Presse waren letztes Jahr, 2017, und die dafür gesorgt haben, dass die Werbeindustrie in den USA mit einem Boykott gedroht hat. Zumindest große Medienagenturen haben gedroht, YouTube zu boykottieren. Und YouTube hat deshalb die Monetarisierung eingeschränkt, vor allen Dingen für Leute, die einfach mal anfangen wollen, auf YouTube was zu machen. Und da seht ihr schon, die erste Hürde ist, man muss mindestens 1000 Abonnenten haben und 240.000 Minuten Watchtime jährlich. Und das ist für einfache Journalisten nicht hinzubekommen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja? Einfach so mal 1000 Abonnenten zu sammeln, ist ein äußerst kapitalintensives Unterfangen. Und auch, sage ich mal, etablierte journalistische Marken müssen dann für so etwas Geld in die Hand nehmen, damit man erstmal auf die 1000 Abonnenten kommt. Einzige Ausnahme ist, man landet einen viralen Hit und kann diesen viralen Hit durch die Aufmachung auf YouTube vernünftig, sage ich mal, vernünftig zu Subscribern wandelt. Schwierig, ja, ist häufig ein Glücksspiel. Genau. Bestimmte Werbeformate sind erst ab einer bestimmten Dauer des Videos verfügbar, habe ich schon eben erzählt. 10 Minuten ist so das Ding, was viele Leute interessiert. Und damit werden bestimmte Werbeformate interessant, die in der Mitte des Videos abgespielt werden können und dafür sorgen, dass mehr Kohle reinkommt, was allerdings die Zuschauer nicht so toll finden. Und für journalistische Themen ist es dann auch etwas knifflig. Ja? Also bestimmte journalistische Themen werden von YouTube als werbeunfreundlich eingestuft. Also YouTube denkt da an die Werbekunden, die halt möglichst nicht in Assoziation gebracht werden mit kontroversen Inhalten. Und diese Inhalte werden dann automatisch von YouTube gematcht auf werbeunfreundlich, Monetarisierung eingeschränkt, weniger Geld. Und ungeklärte Fremdrechte könnten die monetäre Auswertung verwenden. Also es wird Musik benutzt, es wird Bildmaterial benutzt, was halt nicht komplett geklärt ist vorneweg. Klärung kostet Zeit, kostet teilweise auch Geld. Ja. Nicht so einfach für Do-it-yourself-Creators das zu machen. Womit es halt schon ein bisschen schwieriger wird, auf YouTube Content hochzuladen, wie er früher üblich war. Das waren manchmal zum Beispiel Collagen aus alten Filmen, die dann kommentiert worden sind oder einzelne andere Dinge. Es hat übrigens dieses Copyright-Ding auf YouTube hat auch seine Vorteile. Ja. Beispielsweise in Deutschland 2017 ganz beliebt geworden, irgendwelche politischen Extremisten und Populisten vom rechten Rand versuchten halt bestimmte Beiträge aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen auf YouTube zu spiegeln und dann den Kommentar zu ändern in ihrem Sinne und ihre eigene Message darunter zu legen, kann auf YouTube verhindert werden durch das Copyright. Aber zum Vergleich habe ich jetzt einfach mal so die Sendeminute Tagesschau aufgeschrieben. Kostet 1820 Euro, sagt die ARD selbst, die Produktion einer Sendeminute von der Tagesschau. Und wenn ihr jetzt die 1000 Abonnenten nehmt, die 1000 Views, die 1 Euro generieren, könnt ihr euch mal überlegen, wie viel Views ihr für 10 Minuten braucht, 18 Millionen Views für die Tagesschau. Ich glaube, sowas kriegt selbst die Tagesschau um 20 Uhr nicht hin. auf der ARD. Und die Tagesschau ist die meistgesehenste Fernsehsendung, also die meistgesehenste Nachrichtensendung in Deutschland. Zum Abschluss sage ich nur noch mal kurz, welche anderen Finanzierungsquellen auf YouTube so existieren. Ja? Und ihr seht als ersten Punkt Sponsoring. Für Journalismus, vor allen Dingen, sage ich mal, für Journalismus, der sich mit Politik beschäftigt, schwierig. Extrem schwieriges Feld, nagt an der Glaubwürdigkeit der Message, die man, oder auch der Nachrichten, die man bringen möchte, oder der Berichte. Hinleitung zum Verkauf eines weiteren Hochpreisproduktes. Habe ich schon erwähnt, ja. Man versucht, das Video als ein Teaser zu nehmen. Oder man versucht, über das Video hinaus Menschen zu begeistern, etwas zu kaufen. Beispielsweise ein Monatsmagazin oder, naja, also so etwas in der Art könnte ich mir für Journalismus vorstellen. Schwierig, aufwendig, ja, aber vorstellbar. Aber man hat dann auch nochmal die Produktionskosten für die das Hochpreisprodukt, klar. Oder Crowdfinanzierung. Eine Tendenz, die man in den letzten Jahren gesehen hat, Journalisten, vor allen Dingen Do-it-yourself-Journalisten, versuchen halt, ihre Fanbase zu aktivieren, regelmäßiges Abonnement zu bezahlen. Die Leute werden beispielsweise in Videos erwähnt oder bekommen dann halt eine Prämie. Früher nannte sich sowas Kickstarter. Kickstarter war für Projekte, die man hinterher verwirklicht hat. Patreon, eine Seite, die schon seit mehreren Jahren existiert, ist ein Abo-Modell für solche Projekte, für YouTube-Projekte, wo Leute sich dafür entscheiden können, regelmäßig für etwas zu bezahlen. Ja, eine Plattform für die Crowdfinanzierung. Interessant für einige YouTuber, versuchen ziemlich viele. Ja, also das sind halt für Do-it-yourself Leute vielleicht halt die Möglichkeiten, wie man halt sein Zeug refinanzieren kann, weil die Werbeerlöse ja so mies sind. Die anderen Dinge, die wir auf YouTube haben, ist die Querfinanzierung. Das ist möglich für kapitalstarke Verlage oder Rechteinhaber, die halt mit der Auswertung die halt das Geld rüberschaufeln können, aber damit nicht zwangsläufig erfolgreich sein werden auf YouTube, aber zumindest das Geld dafür haben. Und in Deutschland als Sonderfall die Rundfunkabgabe, ja, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der sich ins Internet verbreitet und auch YouTube als Plattform für die Ausspielung von Inhalten setzt. Ja, das sind die Finanzierungsquellen auf YouTube. Vielleicht ist euch noch eine bekannt, dürfte ich aber eher unwahrscheinlich finden. Und damit seht ihr auch schon, wie schwierig es ist für Journalisten, YouTube erstens zu benutzen und auf YouTube erfolgreich zu sein und auf einen grünen Zweig zu bekommen. Als Fazit würde ich persönlich sagen, YouTube, schwierige Plattform für audiovisuellen Journalismus, ist so ähnlich wie früher die offenen Kanäle in Deutschland. Ja? Manchmal findet man da engagierte Journalisten, aber sie müssen sich ihr Brot woanders holen und verdienen. Okej, okay, jetzt sind wir offen für Fragen.
Tak, teraz czas na pytania, więc zachęcamy. Ja może podejdę z mikrofonem. Tam pan pierwszy zgłosił, więc najpierw z tyłu przekażę i później.
Tomasz Kicia, RBB. Ich habe eine Frage an Sie direkt. Sie haben gesagt, den konservativen Journalismus nehmen Sie nicht so genau. Also die Journalisten können auch andere sein, die eben aufgrund ihrer Abonnentenzahl im Internet einfach größere Communities erreichen als die Tagesschau selbst. Ja? Sie haben selbst Beispiele dafür gegeben. Aber wo ziehen Sie da die Grenzen? Was ist für Sie noch Journalismus und was sind für Sie dann private Personen, die einfach ihre Meinung in die Öffentlichkeit sagen, auch wenn sie natürlich große Anzahl von Communities sammeln? Weil nach diesem Modus könnte man sagen, Donald Trump ist auch ein Journalist und er verbreitet mit einer noch größeren Wirkung seine eigene News oder Fake News. Ja.
Funktioniert das? Ja. Also Donald Trump ist ja vor allen Dingen ein PR-Arbeiter in eigener Sache und gestern haben wir ja gehört, die PR übernimmt den Journalismus von Herrn Rusmol, von Professor Rusmol. Ich bin da halt gespaltener Meinung. Ja? Also Ich halte, Journalismus ist für mich vor allen Dingen die professionelle, zeitkritische Beobachtung des Tagesgeschehens. Ja. Viele Kanäle, die wir gesehen haben in den Top Ten, einige Top Ten-Kanäle können sich vielleicht schon, haben gewisse journalistische Bereiche, ja, wo man sagen kann, okay, da wird halt beispielsweise Tagesgeschehen betrachtet von einer bestimmten Perspektive aus. Auf YouTube beispielsweise ganz groß Gaming-Journalismus. Ja? Und jetzt könnte man sagen, okay, ein Let's Play, was sich auf YouTube befindet, ist kein journalistisches Format. Aber damit einher auf diesen Kanälen finden sich dann teilweise auch journalistische Formate. Ja? Wir würden von der traditionellen Warte aus, ja, wie wir halt Journalismus gelernt haben, ja, als ein Dienst an der Gesellschaft, ja, als ein bestimmtes Handwerkszeug, was man dafür braucht, damit halt Botschaften, damit halt den Kommunikatoren gerecht gewirkt wird, kann man das vielleicht nicht als professionellen Journalismus bezeichnen. Ja. Aber es ist letztendlich in dem, was Journalismus bewirken will, dem ebenbürtig. Ja. Man möchte ja halt man möchte halt berichten, man möchte nicht seine eigene Message platzieren, aber die praktisch halt Berichterstattung betreiben über andere und auch teilweise über sich selbst. Und da habe ich eher einen Ansatz, der auf die Verbreitung abzielt, ja, auf die Publizität und auf die Resonanz. Ja. Denn Journalismus will vor allen Dingen Resonanz erzeugen innerhalb eines öffentlichen Raumes.
Cesare Basso, Mitteldeutscher Rundfunk. Ich habe eine Frage zu der Start-Community. Also meine Redaktion startet einen YouTube-Channel zu Osteuropa. Da nehmen wir den Weg, dass wir einen bekannten YouTuber engagieren und hoffen, dass er einen Teil seiner Community mitzieht. Wenn man das jetzt aber als kleiner Journalist macht, ein privates Angebot, wie kann man das da machen?
Langsam und nachhaltig. Also man kann da keine großen Erwartungen, die gute Idee ist schon mal, dass man halt jemanden an Bord bekommt, der in dem Bereich, mit dem Bereich was zu tun hat, ja, und mit diesem Bereich schon irgendetwas macht. Ja. Die Schwierigkeit ist immer die Glaubwürdigkeit, wenn man jemanden an Bord holt, der zum Beispiel schon erfolgreich auf YouTube ist. Aber es darf halt nicht bei einer Person bleiben. Ja, die besten Formate auf YouTube haben immer etwas damit zu tun, dass mehrere Leute zusammenkommen und dass mehrere Leute sich gegenseitig halt die Bälle zuschmeißen. Das ist das Erste. Und das Zweite auf YouTube ist, dass das Bälle zuschmeißen funktioniert nicht nur innerhalb eines Beitrages, sondern funktioniert über mehrere Kanäle hinweg. Wenn man sich YouTube als Community ansieht, dann sieht man, dass dort halt Dialog, also dass Kommunikation über Kanäle hinweg stattfindet. Beispielsweise vor wenigen Wochen gab es eine große Reportage über Troll vom öffentlich-rechtlichen Netzwerk Funk. Da ging es um Internet-Trolle und darauf gab es zahlreiche Reaktionen auch auf anderen Kanälen und diese haben wiederum diese anderen YouTube-Kanäle haben Videos dazu hochgeladen und das kommentiert und das wiederum hat wieder eine Reaktion von seitens des Funkkanals getriggert und ausgelöst. Also es ist ein Kommunikationsprozess, der nicht nur auf einen Kanal stattfindet, sondern auf mehrere. Also in dem Falle, wenn es um ein Osteuropa-Angebot des MDRs geht, würde ich empfehlen, okay, welche Kanäle gibt es in dem Bereich, die sich halt mit beispielsweise Popkultur in Osteuropa beschäftigen, die dort erfolgreich sind oder auch mit Landeskultur und wie kann man die einbinden, wie kann man so viele Leute wie möglich an Bord holen. Das ist eine ziemlich komplizierte und aufwendige organisatorische Aufgabe.
Kann ich noch eine Nachfrage stellen? Und zwar, es gibt auch diese Auftritte, wo jemand eben schon so einen gut laufenden Channel hat und der holt dann einen Gast, der was anfangen will. Macht das Sinn oder ist das eher...
Ja, das meine ich zum Beispiel mit Cross-Posting. Ne? Also ja, das macht definitiv Sinn, aber es macht nur dann Sinn, wenn man halt die Tools benutzt, die YouTube fürs Publishing anbietet. YouTube hat zahlreiche Angebote innerhalb der Videos, Messages zu integrieren und darüber sollte man sich dann halt als YouTuber informieren und diese sollten dazu auch genutzt werden. Ansonsten finden die Leute das vielleicht gut, aber sie kommen halt nicht rüber auf den neuen Kanal oder auf das neue Angebot.
Czas Mamy czas jeszcze na jedno pytanie i będziemy powoli już kończyli, bo organizatorzy prosili, żebyśmy skończyli.
Andrzej Godlewski, eine kurze Frage an Sie. Sie haben das alles kompetent vorgestellt. Und wie Sie verdienen Sie auf YouTube? Was ist Ihre Strategie, dass Sie auf diesem Kanal?
Ich habe gesagt, ich habe mein Geld nicht mit Journalismus auf YouTube verdient. Ich habe für die Musikindustrie gearbeitet. Und die Musikindustrie ist ja, sitzt ja auf der Seite der Rechteinhaber. Und die Musik, der Musikindustrie ist es möglich, die Videos auszuwerten, die viele Leute hochladen, die vorher gar nicht gefragt haben. Beispielsweise ein Video, was relativ populär ist, benutzt einen Hit. Und YouTube hat im Hintergrund eine Datenbank zu laufen. Diese Datenbank wird halt herausfinden, okay, dieses Lied von diesem Rechteinhaber wird benutzt. Und der Rechteinhaber kann dann sagen, okay, ich lasse das Video offen, oben auf YouTube, obwohl derjenige mich nicht um Erlaubnis gefragt hat, aber ich kriege dafür das Werbegeld. So verdient beispielsweise die Musikindustrie ganz gut bei YouTube mit. Und das ist natürlich dann halt eine Geschichte, die nicht so einfach, also überhaupt nicht für Journalismus funktioniert. Ja, journalistische Inhalte werden in der Regel nicht gespiegelt, also wenig gespiegelt. So kann halt kein also Third-Party-Content nennt man das, also irgendwelcher Nutzerinhalt nochmal ausgewertet werden. Das macht die Refinanzierung von journalistischem Content nochmal komplizierter. Ansonsten sage ich, im kommerziellen Bereich Sponsoring. Ja, also ist YouTube wirklich, laufen die Gelder rein auf YouTube-Kanälen dadurch, dass man vorher mit Medienagenturen gesprochen wird, im Werbeumfeld und dann wird halt überlegt, okay, ihr gebt Geld für so etwas und wir werden dieses Thema behandeln. Das ist aus der journalistischen Warte her gesehen unethisch und keine Option für Journalismus.
Ja też dziękuję za bardzo ciekawe wystąpienie i dziękujemy Państwu, że Państwo wzięli udział w naszym panelu. Dziękujemy bardzo.